Willkommen bei der eHealth Podcast Audio Wissensdatenbank für Medizin, Informatik und eHealth. Fachwissen kompakt aufbereitet und als freie Ressource jederzeit abrufbar.
Kommen wir zum Hauptthema, Requirement Engineering, und ja, wir lösen später auf, warum das überhaupt was mit eHealth zu tun hat. Das ist ja eigentlich etwas, was klassisch in die ganz normale Informatik reingehört. Und ja, vielleicht am Anfang, was ist Requirement Engineering? Erstmal, Requirement ist der englische Begriff für Anforderungen. Und Anforderungen sind Wünsche, Vorstellungen, Ideen, was dann ein zukünftiges Software-System leisten soll. Und Requirement Engineering nennt man dann den Prozess, wie man diese Anforderungen ermittelt, wie man die dokumentiert, wie man die vielleicht so spezifiziert, dass nachher die Entwickler damit etwas anfangen können. Und genau darum kümmern wir uns heute damit. Vielleicht eine Vorwarnung vorweg. Ich finde, das ist ein super, super wichtiges Thema und spannendes Thema. Und ich glaube, dass zumindest bei den Projekten, die ich so vielleicht auch nebenberuflich betreue oder auch in meiner Zeit in der Industrie betreut habe, dass ein Großteil der Projekte gescheitert oder die gescheitert sind, daran gescheitert sind, dass man sich eben am Anfang nicht die Zeit genommen hat und sich genau anzuschauen, was braucht denn der Benutzer später. Gibt ja so einen schönen Informatikspruch, Garbage in, Garbage out. Wenn man also sich am Anfang nicht die Zeit nimmt, sondern einfach losentwickelt und schlechte Anforderungen hat, dann kann natürlich am Ende kein vernünftiges System herauskommen. Und wie cool solche Methoden sind zum Requirement Engineering, habe ich selbst mal festgestellt. Es gab mal ein Studentenprojekt und die haben als Anforderung gehabt, ich möchte auf meinem Handy den Stundenplan haben. Dann habe ich mit denen ein Interview gemacht und nachher ist rausgekommen, dass die den Stundenplan brauchen, weil sie abhängig vom Campus, wo die Vorlesung am nächsten Morgen stattfindet, abhängig von der Uhrzeit und abhängig vom Wetter wissen wollen, wann sie morgen aufstehen wollen. Das ist also die Anforderung. Sie brauchen die Information, um zu entscheiden, wann sie den Wecker stellen wollen. Die haben jetzt da leider die Lösung beschrieben, nämlich ich will einen Stundenplan auf dem Handy haben. Wenn man nicht direkt die Lösung aufschreibt, sondern die Anforderungen, dann können vielleicht eine viel coolere Lösung rauskommen. Zum Beispiel, dass das Handy sich abends meldet um 21 Uhr und sagt, pass mal auf, du hast morgen am Campus Süd um 9 Uhr eine Vorlesung, das Wetter soll gut sein, deswegen kannst du mit dem Fahrrad fahren, soll ich für dich den Wecker auf 7.30 Uhr stellen. Das ist ja eigentlich eine viel bessere Lösung und sowas kommt heraus, wenn man dann wirklich sauberer Anforderungserhebungsmethoden nutzt. Da war ich dann total begeistert und habe gedacht, boah, wie cool ist das, wenn man also wirklich den Prozess durchgeht, kann so eine innovative Lösung herauskommen. Gott sei Dank haben wir danach, bevor die das entwickelt haben, nochmal die Kano-Umfrage gemacht. Das ist eine Methode zum Validieren, ob das tatsächlich eine gute Anforderung ist. Und da ist dann herausgekommen, nee, das interessiert die Studenten gar nicht. Warum? Weil die alle in Studentenwohnheim rund um den Campus wohnen und die nach 2 Wochen sowieso wissen, dass sie dann dienstags um 9.30 Uhr an der Fachhochschule sein müssen zum Beispiel. Und da hat es mir gezeigt, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen sich damit beschäftigt, kann man erstens auf richtig coole Lösungen kommen für die Probleme, könnte richtig gute Software bauen. Und wenn man nachher noch validiert, die Ideen, die man hatte, ob die tatsächlich relevant sind, kann man sich auch Entwicklungszeit sparen. Also, dass man nicht nachher irgendwelche goldenen Wasserhähne oder sowas baut. So, genug jetzt hier gefaselt. Mach du mal weiter. Du bist jetzt wieder für den theoretischen Teil.
Okay, dann mach ich mal weiter mit dem theoretischen Teil. Es geht also um das Engineering und das beschreibt so ein bisschen eine ingenieursmäßige Vorgehensweise. Das klingt jetzt so ein bisschen theorielastig, aber man kann das Ganze relativ praxisnah aufziehen und sagen, also wenn etwas methodisch und fundiert und systematisch ist, dann hat es zumindest den Vorteil, dass es auch gut erlernbar ist. Das heißt, um jetzt Requirements Engineering sauber betreiben zu können, muss ich jetzt nicht irgendwie dazu geboren sein oder eine besondere Begabung haben, sondern ich kann mich im Prinzip fit machen, einen großen Methodenkoffer von ganz, ganz vielen Verfahren und Methoden mir aneignen. Es gibt viele gute Lehrbücher, es gibt gute und schlechte Praxisbeispiele, die einem zeigen, wie man das Ganze anwenden kann. Und ich kann mich also sehr gut in dem Bereich fit machen. Und das ist natürlich das, was wir auch beide in unseren Vorlesungen mit den Studis machen. Was bedeutet Engineering noch? Ideal wäre natürlich, das Ganze auch kosten- und qualitätsbewusst zu haben. Also auf der einen Seite will man natürlich Anforderungen haben, auf die ich mich verlassen kann, die valide sind, die auch passen. Also nicht vielleicht eine Umfrage mit nur 120 Leuten, das wäre jetzt für eine Requirements Engineering sicherlich zu wenig, um daraus eine Software zu bauen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht alle meine potenziellen Kunden zu einem 3-tägigen Workshop einladen, das wäre dann auf der Kostenebene sicherlich viel zu viel. Und im Bereich Engineering bedeutet auch, den vorgegebenen Normen zu folgen, denn neben den ganzen Wünschen und Anforderungen von Anwendern und Kunden gibt es da auch noch so ein paar Normen, die beachtet werden wollen, zum Beispiel im Bereich Software Requirements. Da gibt es entsprechende Spezifikationen von IEEE, DIN und ISO, wo zum Beispiel Charakteristika von Requirements beschrieben werden, dass diese Anforderungen zum Beispiel korrekt, vollständig, widerspruchsfrei, nachverfolgbar und verifizierbar sein müssen. Und dann hat man wirklich Dinge, mit denen man sehr konkret arbeiten kann.
Ganz genau. Jetzt, vorhin habe ich es ja schon angekündigt, was hat das denn mit E-Health zu tun? Also es ist jetzt tatsächlich kein Thema, reines E-Health-Thema. Geht jetzt nicht nur um Patientenakten, sondern um einen Prozess in der Informatik. Aber wir beide brennen voll für Requirement Engineering. Wir haben beide dazu Vorlesungen und wir haben beide, glaube ich, festgestellt, dass das häufig die Ursache ist für Sachen, die leider in die Hose gehen. Deswegen, warum ist das Thema hier, Bernhard?
Ja, jetzt hast du ja die Antwort schon vorweggenommen. Projekte, die in die Hose gehen, da muss man natürlich zwangsweise in Deutschland auch eben an Projekte zur Digitalisierung im Gesundheitswesen denken. In die Hose gehen kann ja auch bedeuten, dass sie vielleicht nicht nur komplett scheitern, sondern auch einfach länger dauern als geplant oder nicht in der Form umgesetzt werden wie geplant. Und das Ganze kann, wie du gerade schon richtigerweise gesagt hast, natürlich vielfach damit zusammenhängen, dass am Anfang einfach nicht klar genug erhoben wird, was denn die Anforderungen an ein solches System sind und dass man das Ganze auch wirklich ja lösungsneutral formuliert. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel aus dem E-Health-Bereich nehmen, dann wäre sicherlich eine Anforderung von Ärzten, dass sie elektronisch Daten austauschen wollen und die entsprechende Technik dahinter ist den meisten relativ egal oder dass Patienten Zugriff auf ihre Dokumentation haben. Ob das Ganze jetzt über eine Karte, über eine Akte, über irgendwelche weiteren Dinge auf dem Smartphone, über eine App und so weiter funktioniert, das wären alles schon Teile der Lösung. Zunächst habe ich eine lösungsneutrale Anforderung. Als Patient möchte ich Zugriff auf meine medizinische Dokumentation haben. Und dann kann ich in dem nächsten Schritt schauen, wie wichtig ist mir das im Vergleich zu anderen Dingen und was wäre eine mögliche technische Lösung, die das Ganze erfüllen könnte?
Ganz genau. Wie schon angekündigt, kommen wir zu typischen Phasen in diesem Requirement-Prozess. Am Anfang ist die Kontextanalyse. Was ist da wichtig? Man sollte den Leuten, die nachher für die Anforderungen verantwortlich sind, sollte man auch Zeit geben, sich den Kontext anzuschauen. Wenn es also zum Beispiel um KISS geht und die Leute, die die Anforderungen erheben sollen, keine Ahnung vom Krankenhaus haben, wäre es gemein, denen zu sagen, dass sie direkt das Software-System spezifizieren sollen, sondern dann sollen sie sich damit beschäftigen. Was gibt's also für Akteure, zum Beispiel im Krankenhaus? Wie laufen dort die Prozesse ab, dass man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt? Als nächstes kommt dann die Anforderungsermittlung, das heißt, wo dann tatsächlich die Anforderungen erhoben werden. Da gibt's unterschiedliche Methoden, die wollen wir ja gar nicht weiter ausführen. Also man kann natürlich ein Interview machen, also man kann zum Beispiel mit den Ärzten sprechen und fragen, was stört dich besonders an deiner Arbeit? Was sind die Hauptaufgaben, die du jeden Tag immer wieder machen musst? Und solche Fragen, die kann man schon ein bisschen vorbereiten. Muss dann gucken, dass man natürlich irgendwelche offenen Fragen stellt und nicht immer nur Fragen, die mit Ja und Nein beantwortet werden können. Und nachher purzeln dann Anforderungen heraus. Die muss man dann dokumentieren, die muss man aufschreiben, die muss man spezifizieren. Also nochmal am Anfang ein bisschen anschauen, sich warm machen mit dem Bereich, in dem man nachher die Software entwickeln möchte und sich da nochmal reindenken, was gibt's für Stakeholder, was gibt's für Prozesse. Dann die Anforderungen ermitteln, zum Beispiel mit einem Interview oder indem man einfach die Leute beobachtet, vielleicht auch mit einem Fragebogen. Und dann die Anforderungen aufschreiben, am besten auch mit, was sind Fehlerfälle etc., dass man das dokumentiert und das Ganze dann spezifiziert.
Ja, und dann geht's weiter als nächsten Schritt, ganz wichtig ebenfalls, die Anforderungsvalidierung. Also passen diese Anforderungen überhaupt zu dem Kontext, den ich vorher ermittelt habe? Sind die Anforderungen gültig? Passt das von der Zielgruppe, die ich analysiert habe? Kann ich das Ganze wirklich auf eine komplette Software übertragen oder habe ich da vielleicht nur eine spezifische Subgruppe von Anwendern analysiert? Nach der Validierung oder parallel dazu auch zur Spezifikation die Anforderungsmodellierung als eigene Phase. Manchmal reicht das reine textuelle Aufschreiben nicht aus, sondern es ist sinnvoll, bestimmte Aspekte auch in Diagrammen, in Modellen mal abzubilden, mal den Ablauf zu skizzieren. Wie sieht denn der typische Nutzer einer App beispielsweise oder einer Anwendung diesen Ablauf, wie findet der sich da zurecht? Also im Bereich der Anforderungsmodellierung gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten an Diagrammen. Also die UML bietet dann ein breites Spektrum, mit denen ich diese Anforderungen dann entsprechend zu Papier bringen kann, ohne jedes Mal einen mehrseitigen Text zu schreiben. Und als letzten Punkt, das ist quasi so eine Querschnittsdisziplin des Anforderungsmanagement. Das begleitet eigentlich diesen gesamten Requirements Engineering Prozess. Diese Anforderungen, die ich irgendwann mal erhoben habe, dokumentiert habe, die muss ich weiter pflegen. Irgendwann kommt es zu einer Priorisierung, da verschiebt sich vielleicht auch mal die Reihenfolge der Anforderungen. Das bedeutet, ich muss also diese Anforderung von der allerersten Dokumentation bis zur finalen Umsetzung eigentlich komplett managen. Und das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger, spannender Bereich.
Was meinst du, wie häufig haben wir bisher Anforderungen gesagt? Ich tippe mal auf 35.
Biete ich weniger, aber ich schneide ja, ich kann ja dann passend machen.
Du kannst ja immer mitzählen und dann veröffentlichen wir das auf Twitter. Vielleicht noch zwei Sachen. Wir werden irgendwann, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn man nachher saubere Anforderungen hat, jetzt kommen wir doch auf die 35.
Schummelt.
Dann ist ja auch wichtig, dass man die irgendwie priorisiert und weiß, was man als erstes machen soll. Das ist auch ein großes Problem, was ich selbst auch kannte aus meiner Zeit in der Industrie. Dazu gibt es auch coole Verfahren, zum Beispiel Kano. Werden wir uns vielleicht mal anschauen. Andere Verfahren, die dort auch relevant sind, ist sowas wie Personas. Und es gibt unterschiedliche Techniken, wie man die Anforderungen nachher da erheben kann. Ein flammendes Plädoyer von mir noch, bevor ich mich verabschiede. Liebe Leute, wenn ihr verantwortlich seid für Software, wie auch immer, ob ihr nachher Entwickler seid, ob ihr Produktmanager seid, ob ihr bei der Gematik sitzt, wie auch immer, auch wenn ihr agil entwickelt, nach Scrum zum Beispiel, Scrum entbindet euch nicht davon, sich vorher zumindest grob mit den Anforderungen zu beschäftigen. Es ist ungerecht, den Entwicklern gegenüber denen eine Spezifikation zu geben, die noch nicht durchdacht ist. Ihr wollt nicht, dass alle zwei Wochen nach einem Sprint die Software wieder komplett umgeschrieben wird. Von daher, nein, auch wenn man agil entwickelt, muss man vorher zumindest grob verstehen, um was es geht. Deswegen, solange ihr das nicht verstanden habt, fangt nicht an zu entwickeln. Nochmal Garbage in, Garbage out. Und out bin ich jetzt auch.
Dem kann ich mich nahtlos anschließen und es wird sicherlich nicht unsere letzte Podcast-Folge mit Themen des Requirements Engineering sein. Wir werden euch da weiter mit Verfahren und Methoden nochmal auf dem Laufenden halten und verabschieden uns jetzt